wir haben uns nicht abgesprochen, aber Harald hat schon so ein bisschen die Bandbreite meiner Predigt mit in den Vorspann mit reingenommen. Ich nenne die Predigt Befürchtung und Vertrauen. Dieser nette Herr, der hier in zweifacher Abbildung auftaucht, sieht ja ein bisschen merkwürdig aus. Aber so ist das manchmal auch, wenn ein Gefühle dann überwältigen, ne? Wir leben ja alle in so einer Umbruchszeit. Da ist zwangsläufig keiner dran ausgenommen. Der ein oder andere hat immer mal wieder Umbrüche in seinem Leben. Je länger man lebt, umso häufiger kommt das vor. Aber es ist eine ganze Gesellschaft. Man könnte fast sagen, ein Großteil der Welt, vielleicht sogar die ganze Welt, betrifft das irgendwie. Den einen stärker, den anderen schwächer. Und für viele ist das Leben irgendwie auf den Kopf gestellt. Das ist, man hat sich dran gewöhnt, dass alles relativ gleichmäßig abläuft, idealerweise leicht bergauf, also fortschrittlich, besserer Lebensstandard, mehr Ruhe, mehr Sicherheit und. Alles bestens, keine Katastrophen und wenn ja, kriegen wir auch das in den Griff. Aber es ist viel passiert die letzten 5, 10 Jahre. Seit dem Zweiten Weltkrieg nehmen immer mehr Flüchtlinge zu. Ab irgendwann merkt man das dann auch, ne? Spätestens dann, wenn es in der Nachbarschaft passiert und sonst wie. Die Finanzkrisen, die eine große ist schon wieder ein paar Jährchen her, aber die nächste kommt garantiert. Klimaveränderung, Wassermangel, Energiepreise, eine Katastrophe nach der anderen und für manchen schlägt da auch eine ganze Menge über den Kopf zusammen. Das ist so. Und das erlebt durchaus jeder anders, zum einen, weil er in einer anderen Situation ist und zum anderen, weil er unterschiedlich tickt. Das ist so, ne? Also es gibt Leute, die sind grundsätzlich eher, ich sag mal, Optimisten mit einem Blick fürs Realistische. Also manche nennen das auch Pessimisten, ne? Und manche sind sehr positiv gestimmt und sagen, naja, wird schon wieder alles gut gehen, ne? So blöde Sprüche wie am Ende wird alles gut oder so, halte ich ja gar nichts von. Aber wir sind unterschiedlich. Das ist einfach so. Das erlebt jeder anders, ne? Jeder steht vor Herausforderungen in seinem ganz kleinen privaten Leben und in dem etwas größeren, in dem er so untergebracht ist als Teil dieser Gesellschaft, im Arbeitsleben, in unserem Staat und so weiter. Und wohin du guckst, immer auf die dunklen Löcher, die mitten auf deiner Straße auftauchen, wo du sagst, schon wieder ein Loch, wo ich reinfallen könnte, oder auf das Licht am Ende des Tunnels, das bestimmt ganz, ganz viel davon, wie du lebst und auch wie es dir ergeht. Ich will zwei Bibelverse mal gegeneinander stellen, die so die Bandbreite nochmal abstecken. Einer steht in Matthäus 24, Vers 7. Wenn du die mal an die Wand wirfst da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein, Erdbeben, hier und dort. Das sagt Jesus, die Zeit wird für euch kommen. Und dann, etwas aus dem Alten Testament, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Verlass dich nicht auf deine eigene Klugheit. Denke an ihn auf all deinen Wegen, so wird er dir die Pfade ebnen. Ja, damit ist die Sache ja schon mal klar, das eine sagt Jesus und das andere, das ist im Alten Testament, ne? Aber mal ganz unabhängig davon, das sind zwei total unterschiedliche Ansatzpunkte, ne? Man guckt auf das eine, das und das wird passieren und alles, was da passiert, ist definitiv nicht positiv. Ich glaube, darüber muss man nicht streiten. Da hat man auch keine zwei Meinungen dazu. Das ist negativ, alles. Und dann heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und verlass dich nicht auf deine eigene Klugheit. Luther übersetzt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber ich habe mal eine andere Übersetzung genommen, weil das auch, finde ich, zum einen bricht das manchmal diese gewohnten Denkweisen auf, kenne ich schon den Vers, und zum anderen trifft es auch mehr. Weil es ist definitiv kein Wort gegen intellektuelles Nachdenken. Manche Leute unter Christen waren zumindest zu anderen Zeiten oft so, dass man sagt, ach, probier bloß nicht zu schlau zu sein. Stell dich unten an, mach einfache Arbeiten und jetzt fang nicht nur an zu studieren. Ne? Sowas hat's gegeben. Weil, meine Herren, du sollst dich ja nicht auf deinen Verstand verlassen. Leute, wenn jemand hier Verstand hat, und das sollte irgendeiner von euch sein, dann ist es ein Geschenk Gottes. Ja, der ist der Schöpfer. Also von daher kann das nicht grundsätzlich schlecht sein. Gott hat auch keine Angst vor Denken. Der hat nicht Angst, dass du mit deinem Denken schlauer sein könntest als er und beweisen könntest, dass es ihn nicht gibt. Da hat er gar keine Angst vor. Wenn er dir Intelligenz gegeben hast, da ist das wie mit vielen anderen Gaben oder mit jeder anderen Gabe. Benutze sie, trainiere sie, mach das Beste draus. Das ist alles kein Problem, ist total super. Ich denke auch gerne. Aber hier heißt es ja, habe keine Angst, ne? Fürchte dich nicht, sagt der Jesus auch öfter mal und steht auch im Alten Testament total häufig, ne? Wenn Gott zu seinem Volk spricht, wenn ein Engel erscheint, also wenn es solche Momente gibt, die einen so aus dem Alltag rausreißen, fürchte dich nicht oder habe keine Angst. Das ist ja immer leichter gesagt als getan, ne? Wenn man sie gerade hat. Hast du Angst, kann man sie meistens nicht so einfach wegpusten. Ne? Was passiert, wenn ich Angst habe? Erstens, ich vermeide bestimmte Situationen. Wenn ich Angst habe vor dem Gespräch mit, vermeide ich das nach Möglichkeit. Wenn ich Angst habe, wie heißt es in den Sprüchen auch, wir haben ja eben Bibelvers aus dem Sprüchen, es könnte ein Löwe auf der Straße sein. Ja, super, totale große Wahrscheinlichkeit, aber natürlich könnte. Idealerweise schütze ich mich davor, indem ich nicht auf die Straße gehe, ist doch einfach. Habe ich Angst, bestimmt das mein Leben, mein Handeln. Habe ich Angst, werde ich auch Freunde verlieren, weil ich werde ja Kontakte reduzieren. Ich habe auch vor allem Angst, was man gemeinschaftlich tun könnte. Wollen wir mal einen Ausflug machen? Nee, könnte ja A regnen, dein Auto könnte liegen bleiben, ich bin nicht mehr so gut zu Fuß, wir könnten überfallen werden, wir könnten einen Unfall haben und, ach weißt du, zu Hause ist eigentlich auch nicht schlecht. Kein Wunder, wenn dann Beziehungen mal irgendwann einschlafen, ne? Ich verhalte mich merkwürdig. Im Prinzip verhalte ich mich total fremdbestimmt. Mach dir das mal bewusst. Wenn du Angst hast, richtige Angst, verhältst du dich fremdbestimmt. Da bestimmt jemand die Angst. In dem Sinne keine Person, aber man kann sie ja mal so ansprechen, ne? Die Angst, die bestimmt das dann. Und wer Angst hat, der ist kein freier Mensch. Zwangsläufig. Ist dann so, ne? Das ist wie eine Sucht. Eine Sucht bestimmt ja auch, was ich tue. Wenn ich langsam anfange zu zittern und so, dann muss ich mal dringend eine Raucherpause machen. Oder kleinen Flachmann und mir einen hinter die Binde gießen. Oder mir einen Schuss setzen oder mal was smoken oder was auch immer ich dann mal machen muss. Und dann ist wieder erstmal alles gut. Aber wer da genau hinguckt, wird merken, das ist ein Zwang. Da bestimmt jemand anderes über mich. Und das ist bei der Angst nicht anders. Geradezu wie eine Sucht, wenn man das auch allgemein nicht da einordnet. Aber das Verhalten ist genau das Gleiche. Freiheit, das heißt nicht, dass man ohne jede Art Furcht, sage ich mal, oder jede Art Angst ist. Oder dass man leichtsinnig ist, sondern man ist bedacht. Angst ist übrigens ein Gefühl, auch das hat, glaube ich, Gott in uns hineingelegt. Das gehört zu unserem Leben dazu. Jemand, der keine Angst hat, ist hochgradig lebensgefährdet. Das ist so. Angst muss ja nicht immer gleich mit Zittern und sowas einhergehen, ne? Ich arbeite ja mit Baumaschinen und ich liebe das eigentlich, je größer, umso besser, zumal bei uns, sage ich immer, ist ein Schimpfwort, darf hier nicht genannt werden, Kompaktgerät. Die Kunden lieben diese kleinen Geräte, aber für Monteur ist so ein kleines Gerät fürchterlich, weil du kommst ja nirgendwo ran. Und außerdem, ehrlich gesagt, mich faszinieren große Geräte. Wenn ich neben einem Reifen stehe, der so hoch ist, hat das irgendwas. Und natürlich ist es schlau zu wissen, das ist schon ganz schön gefährlich. Denn so ein großes Gerät ist schwer, ist stark, der Fahrer kann nicht alles sehen und wenn irgendwas runterfällt, ist es meistens auch schwer und man kann sich verletzen und so weiter. Es ist schlau zu wissen, halt mal ein bisschen respektvollen Abstand oder wisse, was du tust. Wenn ich über die Straße gehe, ist es gut, links, rechts und so weiter gucken, ne? Entfernung, Geschwindigkeiten abschätzen, dann die Straße zu überqueren oder zu warten, bis das grüne Lichtlein kommt oder irgendwas. Warum? Weil es doof ist, einfach ohne Angst so zack vom Fußweg einmal quer rüber zu rennen. Das geht auch mal gut, aber das geht eben auch öfter mal schief. Es ist gut, Angst zu haben davor, ich könnte verletzt zu werden. Angst zu haben, zu nah an die Kante zu gehen, denn mir könnte schummrig werden, ich könnte vorne überkippen, die Kante könnte abbrechen oder was auch immer. Oder mich schubst von hinten einer. Es ist schlau, wenn man sagt, nee, da bleibe ich doch lieber ein bisschen weiter weg. Muss ja nicht gleich ein Kilometer sein. Aber das ist durchaus gut. Angst ist durchaus gut. Gott hat dir Gefühle gegeben. Unter anderem auch Angst. Natürlich auch Glück, glücklich sein, sich freuen und so weiter. Und viele tausende von anderen Gefühlen, die es gibt. Aber das sind Geschenke, die Gott dir gibt zum Leben und nicht zum Tod. Die Angst hat dich nicht zu bestimmen. Sie hat dich zu beschützen, sag ich mal. Ja, das ist so ein Gefühl hat man, wenn irgendetwas Fremdes kommt, dass man erstmal Angst hat, weil ich nicht weiß, wie passiert jetzt was. Ich meine, wie gesagt, bei uns ein Löwe auf der Straße ist ja nun sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt ja durchaus Gegenden, wo das jetzt weniger unwahrscheinlich ist. Sicherlich nicht Tagesgeschäft, aber weniger. Oder sagen wir so, du musst in Deutschland in der Regel keine Angst vor giftigen Schlangen haben. Wenn da irgendwas krabbelt, dann wird's A, keine riesen Würgeschlange sein in den meisten Fällen, außer da hat einer eine ausgesetzt. Und es wird auch keine hochgiftige sein. Weil sowas haben wir hier standardmäßig so gut wie gar nicht. Ne? Also brauchst du auch grundsätzlich hier keine Angst haben. Wenn du jetzt in einem Fremdenland bist, da kommt irgend so ein Zeug angekraut. Du hast ja gar keine Ahnung, was für ein Tier das ist. Ob dieses kleine Viech vielleicht doch gefährlicher ist als ein Löwe. Denn die meisten Leute sterben nicht durch Überfälle von Raubtieren, sondern eher durch Insekten und anderes Zeug. Oder sonst wie. Das, was du hier hast, das kennst du. Und das ist ganz normal, dass du dann erstmal Angst hast möglicherweise. Das hilft dir, das einzuordnen, bis man dir das vielleicht erklären kann oder du Erfahrungen sammelst. Angst ist etwas Normales. Ich habe mal vor einigen Jahren einen ganz tollen Film gesehen, der hieß Angsthasen. Leider kann man den jetzt scheinbar nicht mehr angucken. Wurde vom Bayerischen Rundfunk gemacht. Fängt an mit einem Mann, der total von Angst besetzt ist. Normalerweise ist sowas nicht lustig, aber in so einem Film natürlich. Und bevor er aus dem Haus geht, kontrolliert er natürlich mal alles. Herd aus, Bügeleisen aus. Nochmal dritter Rundgang und so weiter, bis er endlich aus dem Haus geht. Natürlich nicht mit dem Fahrstuhl, sondern die Treppe. Fahrstuhl könnte ja auch stecken bleiben. So, und wie auch immer, total angstbesetzt. Und jetzt erhält er von seinem Arzt eine Diagnose, die ihm sagt, dass er nur noch ganz wenig zu leben hat. Und plötzlich ist ihm alles, auf gut Deutsch, scheißegal. Weil was soll jetzt noch passieren? Er will ja sonst so bald sterben. Und dann dreht er halt total über, ne? Also hängt seine Wäsche auf dem Dach auf, von einem Dach zum anderen und läuft da oben drauf rum und ach, ja, meine Herren, was soll passieren? Ob ich jetzt morgen tot bin oder in einem Monat, ich werde so und so sterben. Also, und wird also ganz fröhlich, total veränderter Mensch, total angstbefreit. Sehr lustig, aber auch sehr nachdenkenswert, weil die Angst bestimmt das. In diesem Falle auch dann die Angstlosigkeit, die ja auch total überzeichnet wird. Aber das krempelt sein Leben um. Und wenn Angst dir dein Leben vermiest, dann geht die Angst definitiv zu weit. Vielleicht musst du das die Angst mal wissen lassen, dass sie das nichts angeht. Die soll dir helfen und nicht dich zerstören. Angst kann dir dienen, aber du sollst nicht der Angst dienen. Ganz wichtig. Das gilt für alle Gefühle. Wenn du etwas für ein bestimmtes Gefühl tust, weil das ist so wahnsinnig toll, das kann ja sein von, boah, ich möchte geliebt werden. Wollen wir was, vermutlich alle, ja? Selbst wenn man es nicht zugibt. Jeder möchte eigentlich gemocht werden. Auch die Leute, die meinen, ich stelle mich so dar, dass alle Angst vor mir haben. Aber eigentlich wollen sie alle gemocht werden. Ich glaube, das kann man unterschreiben für jeden, dass wir das alle wollen. Aber es gibt natürlich Menschen, die wollen das für, oder die sind bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen als andere. Für die ist das noch wichtiger. Bloß nichts gegen jemanden sagen, weil der könnte dann ja plötzlich nicht mehr mir so wohlgesonnen sein. Bloß nicht irgendwie zu klar die Meinung formulieren, denn ich weiß ja vielleicht nicht, hat der eine andere Meinung. Und dann haben wir Streit, also dann kann das nicht mehr gut gehen. Wenn es das Gefühl ist, ey, ich brauche diesen Adrenalinstoß, diesen Kick, dass man, also mindestens einmal die Woche muss es aber so richtig gekribbelt haben. Ich muss von hier runterspringen, von da, ich muss den Hahn am Auto, am Motorrad aufdrehen bis zum Exzess, die kleinste Lücke noch suchen, um zu sehen, ob ich da durchkomme, weil ey, ich brauche das. Also nur wenn ich das habe, lebe ich wirklich, dann wirst du tatsächlich auch alles tun, um dieses Gefühl zu erreichen. Sind wir wieder bei den Gedanken Sucht, ne? Ist wieder genau dasselbe Verhalten. Wenn die Gefühle das sind, für das du arbeitest sozusagen, für das du lebst, dann bist du eigentlich von den Gefühlen bestimmt. Du bist da kein freier Mensch mehr, ne? Und nicht vergessen, es ist ein Geschenk Gottes, Glück zu erleben, leider auch Trauer zu erleben, Schmerz zu erleben. Mit Schmerz ist es im Prinzip genauso, ne? Ich kann es ja nicht wirklich nachvollziehen, warum man sich ritzen sollte oder sowas oder sich auspeitschen sollte, aber das machen Leute, weil sie was fühlen wollen, habe ich mir sagen lassen. Also Schmerz. Schmerz ist grundsätzlich eher unangenehm, aber hilfreich. Weil wenn ich merke, dass es da zu heiß ist, nehme ich meine Hand zurück. Wenn ich merke, dass der Druck auf dem Daumen zu groß ist, drehe ich die Schraube nicht noch fester, ne? Also Schmerz ist sinnvoll. Und wenn mein Knie mir wehtut, sollte ich vielleicht mal nachgucken lassen, ob da irgendwas faul ist, weswegen das wehtut. Oder ich mache weiter, bis es alles auseinanderfällt. Oder mein Rücken oder sonst etwas. Das ist eigentlich etwas Gutes. Und wenn ich jetzt Schmerz suche, dann stimmt ja wieder was nicht. Johannes 10, Vers 10, da beschreibt Jesus zwar das in einem irgendwie ganz anderen Zusammenhang, aber das trifft eigentlich genauso gut zu. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und das ist das, wenn Gefühle dich steuern. Wenn Angst dich belagert und das bestimmt, es ist nur gekommen, um zu stehlen. Jesus kommt dagegen für das Gute, damit du Leben hast. Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Natürlich erschrecken wir uns. Auch dieser, weil knallendes Geräusch irgendwo war, ne? Oder wir erschrecken uns vor den schlechten Nachrichten, die auf einen einströmen. Und manchmal ist es durchaus sinnvoll zu sagen, ich muss das für mich reduzieren. Ich bin kein Freund davon zu sagen, ich möchte nicht mitkriegen, was in dieser Welt passiert. Das wäre idiotisch, glaube ich. Aber manchmal muss man sich diese Zeit nehmen und jeder ist auch ein bisschen unterschiedlich belastbar. Und du musst dir nicht jede schlechte Nachricht reinpfeifen, denn du hast heute alle Möglichkeiten, dir jede Nachricht von der ganzen Welt sozusagen reinzuholen. Und das ist viel schlimmer als vor 100 Jahren. Da ging das gar nicht. Und da muss man manchmal für seinen eigenen Schutz sagen, ich halte auch mal Ruhe, ich schalte mal ab. Ich informiere mich heute mal nicht oder diese Woche mal nicht. Ich muss nicht alles wissen. Aber hier, euer Herz erschrecke nicht. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Da ist also eigentlich schon die Lösung drin. Gottvertrauen ist die Lösung, sagt Jesus. vertraut auf mich, vertraut auf Gott. Wie kommt man dahin? Wer ist Gott? Kann man dem überhaupt vertrauen? Ja, wer ist Gott? Wenn Gott allmächtig ist, dann würde ich sagen, muss das noch nicht positiv sein. Das ist ja einfach jetzt erst nochmal ein Fakt, der wertneutral ist. Denn auf dieser Welt erleben wir nur oft genug, dass die Leute, die so allmächtig sind, ziemlich erschreckend sind. Jemand, der alle Macht hat sozusagen, also gegenüber dir, gegenüber deinem kleinen Leben, weil alle anderen auch irgendwie mitspielen, der ist meistens erschreckend. Immer erwischen sie dich, egal was du tust. Immer können sie dir was anhängen. Jederzeit könnte aus dem freundlichen Gesicht etwas stehen, weil da irgendeiner die Macht hat, der einfach nur Macht haben will, der dir nichts Gutes will. Das ist nicht per se positiv, wenn jemand allmächtig ist. Denn da habe ich ja genau genommen überhaupt keine Chance. Ich kann Glück haben, dass ich da irgendwo einen Freund habe, aber ich kann auch Pech haben, dass ich da einen Feind habe. Aber was ist Gott noch? Er ist mir zugewandt. Er liebt mich und er hat geradezu gute Absichten für mich. Gutes Denken über mich. Kleiner Abschnitt 1. Timotheus 2, die Verse 4 bis 6, die das beschreiben hier. Da schreibt Paulus, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Jeder Mensch. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. So die neue evangelistische Übersetzung. Er möchte, dass jeder gerettet wird, dass jeder die Wahrheit erkennt. Er gab sein Leben. Also Gott ist auch der, nicht nur der abstrakte und risikobehaftete Allmächtige, sondern ist der, der mir zugewandt ist. Hier kommen eigentlich nur positive, ich sag mal so, positive Energiefluss von Gott zu mir. Da ist alles ohne Fragezeichen. Der reißt sich den Hintern auf. Der gibt sein Leben. Also da braucht man eigentlich nicht mehr drüber deuteln, ob das eher neutral, positiv oder sehr freundschaftlich ist. Das ist total eng. Das ist total positiv. Hilft er? Es ist ja das Problem, wenn es Sachen gibt, vor denen man Angst hat, vor denen man beschützt werden muss, ist ja auch die Frage, hilft mir da jemand? Ja klar, ich meine, wenn er doch will, wenn er will, dass allen Menschen geholfen wird, ne? Und wenn er doch kann, im Jesaja 59, 1 heißt es, wisst wohl, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte und sein Ohr ist nicht taub, dass er nicht hörte. Bei uns Menschen ist es ja oft so, im Überschwang der Gefühle verspricht man, der ein oder andere verspricht da mehr und manche auch weniger, verspricht man vielleicht ein bisschen viel. Weißt du was, hast du ein Problem, ruf mich an, kann Tag oder Nacht sein. Ja, nun hast du mal irgendwann ein Problem und nachdem du dir viele Ausreden überlegt hast, warum du ihn nicht anrufen solltest, rufst du dann doch an. Dann ist er vielleicht nicht zu erreichen bei den 5 Telefonnummern, die du hast. Er ist verärgert oder, tut mir leid, ja, grundsätzlich schon, aber geht jetzt gerade gar nicht. Und dann fühlst du dich total zurückgesetzt. Dann sagst du, aber was ist denn jetzt? Eben, vor einem halben Jahr vielleicht, hast du versprochen, ruf mich an, wenn du ein Problem hast. Ja, jetzt habe ich aber eins und jetzt hilfst du mir nicht. Das ist doch bei uns Menschen so, ne? Ist ja meistens auch keine böse Absicht. Manche versprechen auch wirklich alles, aber manche auch vielleicht nicht so viel, aber der andere erwartet etwas. Ich hörte mal von einem, dass er sagte, wenn ich einen Freund habe, dann kann ich doch auch erwarten, dass wenn ich den anrufe und brauche, dass er kommt. Ich sage, nee, eigentlich nicht. Weil aus meiner Lebenserfahrung ist das Leben ein bisschen anders, weil der hat vielleicht gerade aktuell andere Verpflichtungen. Sagt vielleicht, ich bin auf Arbeit, ich kann jetzt nicht weg. Wenn ich Feierabend habe, komme ich bei dir rum und mach das und das oder so. Damit musst du leben. Aber manchmal gibt es solche Erwartungshaltungen und manchmal gibt es auch die Leute, die sich einfach Freunde machen wollen und sagen, wenn du was hast, du machst einen Umzug oder sonst was, du, ruf mich an. Ja, nur um dann nachher zu sagen, nee, geht leider nicht, meine Oma ist krank. Haben wir doch wahrscheinlich alle schon mal, die 30 überschritten haben, erlebt. Vielleicht auch schon mit 10. Wie Leute einen enttäuschen, die groß tun. Hier heißt es von Gott, der hat keine kurzen Arme, wie Bernd das Brot, ne? Der hat lange Arme, die reichen bis zu der Not. Das ist ausreichend. Und es ist auch nicht so, wie viele Götzen, die haben zwar alle Ohren, weil man sie irgendwie in diese Figur mit eingebaut haben, die hören aber nichts. Nee, Gott hört. Gott ist nicht beschränkt. Sein Arm ist nicht zu kurz. Also wir haben von Gott das mehr oder weniger neutrale Allmächtige. Aber dann, dass er absolut positiv ist, will, dass allen Menschen geholfen ist. Offenbar passiert das nicht einfach nur. Gottes Wille passiert nämlich nicht einfach nur. Vor allem nicht, wenn andere sich da auch entscheiden können. Aber er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie Wahrheit erkennen. Und Wahrheit ist auch durchaus, dass er dich in deiner Hand hält. Also was das Thema Angst angeht zum Beispiel. Und er hat Ohren, die hören, und er ist mächtig. Er hat ausreichend lange Arme. Vielleicht ein Sinnbild gerade für dieses Allmächtige. Nun will ich nochmal 2 Fragen aufwerfen. Kann man ihm vertrauen? Weil behaupten, wie gesagt, kennen wir im Alltag, ne? Behauptet wird vieles, stimmt's oder nicht? Und wie kommt man dahin? Ich würde mal so sagen, ja, man kann ihm vertrauen. Das ist zumindest meine Erfahrung, aber das Doofe ist, das hilft dir nicht. Wir haben am letzten Sonntag ja auch viele Sachen gehört, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott Sachen verändert hat. Nicht alles Gold, zum Gold umgesponnen sozusagen, sondern aber wo Gott in elementaren Lebenssituationen geholfen hat. Aber ehrlich gesagt, außer dass mich das ermutigt und dass ich denke, ja, Mensch, wenn andere das erlebt haben und das, bringt mir das eigentlich nichts. Da habe ich nichts von. Das ist für mich kein Beweis. Das ändert vor allem meinem Leben auch nichts. Wenn ich dir sage, dass man Gott vertrauen kann, dann musst du irgendwo selber diesen Schritt wagen. Anders funktioniert das nicht. Das ist ja überhaupt mit Vertrauen so. Man lernt es ja erst, wenn es drauf ankommt. Wenn da so eine wackelige Brücke ist, und es gibt ja Brücken, nicht die in Hameln, die vielleicht auch mal einen Riss haben oder sowas, wo man auch nicht die große Angst haben muss, sondern es gibt Brücken, die guckt man sich an und dann wird einem schon schlecht. Weil sie zu schmal sind, weil sie zwischen irgendwelchen Seilen hängen, weil das Holz. Und wenn dir da einer sagt, du, da fahre ich jeden Tag rüber oder da laufe ich jeden Tag drüber, dann mag das ja auch stimmen. Aber deswegen kann ich trotzdem sagen, nee, das ist mir zu riskant. Das glaube ich nicht. Oder du probierst das und dann sagst du, ja, war ein Erlebnis, aber hat gehalten. Ja, die Erfahrung von den anderen hilft dir eigentlich nur was, wenn du dann zu diesem Schritt kommst und sagst, probiere ich das. Anders ist das graue Theorie, ein interessanter Film sozusagen. Worauf blickst du? Auf das Risiko im Leben? Also auf das, was alles kommt? Teilweise hast du ja schon manche Sachen erlebt und weißt, da redet man nicht nur drüber, sondern es passiert tatsächlich auch Schlechtes. Auf das, was noch schlimmer kommen könnte, denn schlimmer geht ja immer. Ja, ich dachte, es ging nicht schlimmer, ja und bums, ging es doch noch schlimmer. Das sind doch auch so Erfahrungen, die wir so machen, ne? Ist ja nicht so, dass man denkt, wenn es richtig wehgetan hat, schlimmer kann es nicht werden. Nee, dann kann noch was Schlimmeres passieren. Ist so, tatsächlich. Ich will euch ja keine Angst machen, aber manchmal läuft es echt doof. Da muss man sich ja bloß mal so diverse Krankheitsverläufe angucken, ne? Das ist doch so. Oder blickst du auf Gott, der dich liebt, der alle hat, Macht hat, deiner Not zu begegnen, der auch im Ernstfall da ist? Das bestimmt schon ein Stück weit das Leben. Erstmal ändert das einfach nichts, weil schlechte Sachen sind da. Gott ist auch da. Das sind zwei Tatsachen, behaupte ich so, die stehen da nebeneinander. Ich habe vor einiger Zeit, kam mir irgendwie der Gedanke, such doch mal eine Musik aus deiner Jugend. Und ich weiß, ich habe diese Platte auch noch, bin ich zumindest relativ sicher, dass es eine der wenigen ist, die ich aufgehoben habe, nachdem der Plattenspieler irgendwann mal entsorgt wurde. Aber natürlich zwangs dieser nicht vorhandenen Technik mir auch nicht mehr gehört. Und habe ich gedacht, such die doch mal. Die Second Chapter of Acts, also die zweites Kapitel der Apostelgeschichte, ein bisschen merkwürdiger Name, drei Geschwister, die sehr interessant miteinander singen. Und die haben ein Lied, das hat mich in letzter Zeit wirklich sehr oft auch begleitet. Ein Satz davon, den möchte ich euch ganz kurz einspielen. Why should I worry? Why should I fret? Warum soll ich mich ärgern? Cause I got a mansion built to wait through. Ich finde das, abgesehen davon, dass man sich manche Sachen sehr gut merkt, wenn sie musikalisch untermalt sind, sehr, sehr ermutigend. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Warum sollte ich mich ärgern? Natürlich, ich könnte mich, bei meiner Mutter hing so ein Aufkleber am Kühlschrank, man könnte sich einen ganzen Tag ärgern, aber man ist nicht verpflichtet dazu. Es gibt doch zig Sachen, warum man sich ärgert. Über sich selber. Eigene Blödheit. Was vergessen, doof angestellt. Aber man ärgert sich natürlich vor allem auch gerne über die anderen, die ja noch blöder sind, sich noch unmöglicher benommen haben. Es gibt ja immer einen Grund dafür. Und überhaupt, eigentlich alle. So. Aber warum sollte ich mir Sorgen machen? Denn da kommt die zweite Seite, auch wie vom Startbild aus, zwei Seiten gegenüber. Ich habe einen, ja, das Wort Herrenhausbauer. Jemand, wie Jesus sagt, ich gehe hin. Es ist super, dass ich weggehe. Alle denken, na, es ist super, wenn du hier bleibst, haben die Jünger damals gedacht. Nee, er sagt, es ist super, wenn ich weggehe, denn ich werde euch da eine Wohnung bauen. Und das bedeutet euch eine Wohnung, das heißt, da wird was vorbereitet und dann kommt ja der Umzug, ne? Und das ist eine positive Geschichte. Ich habe einen, der mir ein Herrenhaus dahin baut. Und der ist mit mir noch nicht am Ende. Wir gehen noch ein Stück Weg. Und zu Hause habe ich eine Tasse, die versteht ja heute auch keiner mehr, aber ihr seid ja durchaus älter. Da steht auf Englisch drauf, das Leben ist wie eine Fotografie, wir entwickeln uns aus dem Negativ. Also passt im Englisch halt noch ein bisschen besser als im Deutschen, so aus dem Negativen entwickeln. Aber wir wissen doch alle, dass man am meisten lernt und am meisten reift, wenn man durch schwierige Zeiten geht. Was lernst du, wenn dein Einkommen so ist, dass es super läuft? Wenn du total nette Arbeitskollegen hast, wenn deine Familie dich alle liebt und das läuft einfach auch rund, dann lernst du, dass das Leben schön sein kann. Ne? Ja, super. Ehrlich, und so sollte das auch immer sein, finde ich. Aber reifen tun wir ja immer dann, wenn man uns vor Herausforderungen stellt. Die können freundlich sein, also zum Beispiel am Arbeitsplatz. Du kriegst eine neue Aufgabe, vor der du erstmal denkst, oh, ob ich das überhaupt kann und so. Dann kniet man sich da rein und dann arbeitet man sich hoch, dann entdeckt man neue Sachen, man lernt wieder was Neues und so und denkt, jo, habe ich auch geschafft. Oh, wieder ein Stück weiter. Aber es gibt leider ja auch diese vielen Sachen, wo man reift durch die negativen Schwierigkeiten. Das Unbeliebtsein, Krankheiten, die Unfähigkeit auf einmal bestimmte Sachen zu machen oder sich vielleicht auch noch zu merken. Schwierigkeiten in der Familie, da läuft dann richtig was schief, Beziehungsfragen, Finanzsachen, da lernen wir das erst. Ich brauche doch nicht über Gottes Versorgung reden und erlebe die doch eigentlich nicht sozusagen, wenn mein Arbeitgeber mir genügend Geld überweist. Natürlich ist es schlau von mir zu sagen, auch dafür danke Gott. Zu wissen, es hätte auch anders kommen können. Es hätte sein können, dass er kein Geld hat, dass er kein Geld bezahlen möchte, dass ich eine total dämliche Arbeit habe, die kein Geld einbringt sozusagen, oder dass das Geld, was ich habe, durch die Inflation komplett wertlos ist. Aber gefühlt läuft in dem Moment ja alles rund. Ich erlebe doch eigentlich nur, was heißt Gott vertrauen, wenn es mir dreckig geht. Weil es dann auf den normalen Wegen nicht mehr funktioniert. Wenn die Pille nicht mehr gegen meine Schmerzen hilft, die ich mir einwerfen kann. Das ist ja auch noch ein schönes Mittel. Zack, ach, jetzt geht's wieder gut, alles klar. Aber wenn meine Krankheit, mein Leiden, welcher Art auch immer, nicht eben so einfach mit meinen Mitteln zu handeln ist, der Motor am Auto stottert und ich komme auf die tolle Idee und denke, Mensch, tanken könntest du mal. Und ich tanke und habe auch noch Geld dabei und das läuft wieder alles. Ja, da brauche ich auch nicht beten, ne? Da muss ich das einfach machen. Das ist doch vollkommen normal. Aber erleben, dass ich mich in Gottes Hände fallen lassen kann, dass seine Arme nicht zu kurz sind, das tue ich immer dann, wenn es schwierig wird. Wenn da die Hilfe nicht so einfach ist, gerade in Beziehungsfragen auch und in Krankheitsfragen, ne? Und dann zu sagen, ja, warum sollte ich mich sorgen? Ich habe jemanden, der hat einen guten Plan für mich. Ich habe jemanden, der macht etwas für mich. Und ich habe jemanden, der kann das wirklich. Jetzt sind wir noch nicht fertig, der lässt mich hier noch reifen, aber ich will nicht tiefer als in die Hände Gottes fallen. Das werde ich auch nicht. Kannst du dir das vorstellen, dass der himmlische Papa für dich besorgt ist? Und schlaue Eltern werden auch nicht alles vor ihren Kindern weghalten. Es gibt leider Eltern, die sind so overprotective, dass sie ihre Kinder vor allem beschützen müssen. Nee, nicht da hoch und nicht auf die Blume klettern, du könntest runterfallen, ne? So, und dir dann was brechen, ne? Und dann ist es immer schön, wenn es dann noch einen Papa im Haus gibt, der mal sagt, so, jetzt kletterst du aber auf den Baum, ne? Also, ja, und wenn man runterfällt, gut, vielleicht steht ja auch unten der Papa und fängt dich auf. Und vielleicht ist das auch alles nicht so schlimm gewesen. Es ist gut, wenn du deine Kinder nicht vor allem bewahrst. Und das wird Gott auch nicht anders machen. Wir gehen manchmal durch tiefe Löcher und Sumpflöcher. Aber wanderte ich schon im finsteren Tal, wie heißt dieser Psalm noch? Mancher kennt ihn auswendig, ne? Fürchte ich kein Unglück. Der Psalm 23, ne? Denn du bist bei mir. Wanderte ich schon im finsteren Tal oder im Tal der Todesschatten, wie es andere übersetzen? Ja, meine Herren, das gehört dummerweise zu unserem Erfahrungsschatz dazu, dass das nicht immer alles super ist. Aber dann, immer dann noch zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und das gibt mir Ruhe. Und das habe ich auch nur in solchen Situationen wirklich so erlebt. Nur dann, wenn es echt haarig ist. Ansonsten kann man schöne Gefühle haben, man kann auch Gott dankbar sein und das sollte man auch. Aber dieses Existenzielle, mir geht es total dreckig. Alle sind sie gegen mich. Und das und das und das läuft nicht. Und das klappt nicht. Und finanziell und was weiß ich. Nur da kannst du erleben, dass Gott dich durchträgt. Wenn am Ende des Monats noch so viel leerer Kühlschrank ist, ne? So. Nur dann. Meine Herren, wenn du 20.000 im Monat nach Hause bringst, dann ist das nicht so das Thema, ne? Außer du bist verantwortungslos und kannst damit nicht umgehen. Aber im Normalfall sollte das gut reichen, dass da am Ende des Monats noch genügend Geld über ist. Aber das hat ja nicht jeder. Und nur dann, wenn es haarig wird, dann kann man diesen Schritt wagen. Dann kannst du sagen, gut, die haben davon erzählt, dass Gott ihnen geholfen hat. Aber jetzt musst du den Schritt auf die Brücke dann letztlich mal selber wagen, ne? Nur wenn deine Angst dich nicht bestimmt, kannst du richtig leben. Und Jesus möchte das ja, ne? Ich bin gekommen, dass sie Leben im Überfluss haben. Wenn du keine Angst mehr hast, dieser Film Die Angsthasen, dann kann man dich auch mit nichts erpressen, ne? Das ist sicherlich ein merkwürdiger Idealzustand vielleicht und den gibt es so auch nicht wirklich, aber punktuell schon, ne? Weil ich sag mal so, wenn dir einer eine Pistole auf die Brust hält und von dir etwas verlangt, dann steht ja immer dieses Verlangen, Geld, sonstige Sachen, irgendeinen Befehl ausführen oder irgendwas, gegenüber deinem Leben, ne? Das sind ja die zwei Pole. Also bezahle ich mit meinem Leben oder tue ich das? So, und diesen Preis muss man abwägen. Und es ist wohl total normal, dass man davor Angst hat. Außer man wollte so und so schon gehen, aber das ist ja auch nicht normal. Und trotzdem müssen Menschen sich manchmal dafür entscheiden. Und die tun das ja auch. Aus welchen Gründen auch immer. Und du sagst, egal was du mir antust, egal welche Schmerzen, aber ich werde da nicht von abweichen. Das ist das, was verfolgte Christen manchmal auch erleben. Nicht nur Christen, auch andere Leute. Die Mächtigen dieser Welt sind gegen alles Mögliche. Aber stell dir mal vor, du musst sagen, okay, dann ist das halt so. Aber den Preis zahle ich nicht. Ja, dann kann man dich nicht erpressen, ne? Leugne Jesus ab oder mach diese Tat und jene Tat, sonst bist du tot. Ja gut, dann bin ich halt tot. Das ist jetzt total trocken gesprochen hier und das würde ich nie behaupten, dass mir in der Situation das so einfach wäre. Ich würde hoffen, dass ich immer die richtige Entscheidung treffe. Aber der Kern der Sache ist doch tatsächlich der. Habe ich noch Angst oder habe ich sie nicht? Bonhoeffer im Gefängnis, davon ist ja relativ viel überlebt. Der hat ja offensichtlich diese ganzen Gedanken auch durchgemacht. Der konnte sich relativ sicher sein, dass er eigentlich stirbt. Und natürlich kannst du trotzdem jeden Tag Angst haben, auch vor Schmerzen, vor allem, was sie dir antun wollen. Aber wenn du dieses Ziel hast, why should I worry? Warum sollte ich mir Sorgen machen? Denn ich habe einen, der hat für mich eine Wohnung bereitet. Das ist dieser Blickwechsel, ne? Dann bist du eben nicht mehr erpressbar. Lebe wie jemand, der Hoffnung hat, denn du hast eine begründete Hoffnung. Und Jesus hat dir eine Wohnung bereitet und er hat auch gesagt, er wird alle Tränen abwischen. Also selbst wenn du da verheult ankommst vor all diesem Elend, was du am Ende deines irdischen Lebens noch mitgenommen hast, und das passiert dem einen oder anderen, dann kommst du nach Hause und dann wirst du in den Arm genommen. Das ist nicht einfach der Vermieter, der dir den Schlüssel übergibt. Das ist dein himmlischer Vater. Und bist du von Angst geleitet, dann lässt du dich leben und lebst nicht. Das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Warum sollte ich mich ärgern? Ich habe einen Herrenhausbauer, der mit mir noch nicht am Ende ist. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Wenn du mit ihm gehst, dann kannst du Schritte wagen. Es gibt das Elend, es gibt die Not. Die kann ganz groß sein, die kann klein sein für alle anderen, aber für dich ist es eine Not. Aber es gibt Gottes große Hand und sein Arm ist nicht zu kurz. Weder in der Volksgeschichte, in der Weltgeschichte, noch in deiner Geschichte. Das heißt nicht, dass alles geschmeidig glatt wird. Aber das heißt, dass du unter seinem Schutz stehst und dass du von ihm begleitet wirst und dass er dir die Kraft gibt. Manchmal ändert er die Sachen, manchmal ändert er deine Gefühle zu diesen Sachen. Das ändert dann meistens auch etwas. Muss ich einfach nochmal anfügen, habe ich mit Sicherheit auch schon mal irgendwo erzählt. Aber gerade in Bezug auf das, es gibt ja viele Wege, wie Gott Situationen ändert, ohne dass objektiv die Situation geändert ist. In meiner Lehre war ich ein halbes Jahr mit zwei so alten Säcken zusammen in so einer kleinen Bude, also Leute so alt wie ich jetzt bin. Und das waren noch so richtige alte Haudegen, die wussten auch, wie man Lehrling behandelt. Und das war ein bisschen schwierig, mit denen vernünftig auszukommen. Alle anderen im Betrieb, da gab's sowas nicht, aber mit den beiden war das schwierig. Und wir waren wirklich nur zu dritt. Der Raum war kleiner als dieser hier. Und die haben einem das nicht leicht gemacht. Logischerweise war man der am Freitag sauber macht und ausfegt. Aber wenn der Haufen noch da war und man die Schaufel holt, musste da auch irgendeiner mit seinen dicken Pantoffeln darüber laufen und kriegte die Füße nicht hoch, ne? So, also es war nicht so das beste Klima und das ging mir auf den Senkel. Und dann hatte ich Frühstückspause und dann habe ich gesagt, Herr, gib mir Liebe. Ich komme mit denen nicht klar, das geht nicht. Und dann bin ich aus dem Frühstück zurückgekommen und alles war anders. Nee, gar nichts war anders. Die waren immer noch dieselben. Aber mir ging es definitiv anders. Das hatte für meine Lebenssituation tatsächlich viel geändert. Obwohl sich äußerlich eigentlich nichts geändert haben. Die haben sich weder anders verhalten noch sonst wie. Und ich habe die insofern auch nicht wirklich in extrem guter Erinnerung. Aber danach ging das. Warum? Weil Gott bei mir was geändert hat. Manchmal ist es auch so. Und manchmal ändert er auch die Situation. Deinen Geldsorgen wird auf einmal geholfen. Deinen Beziehungssorgen. In vielen Fällen sind wir aber selber mit dran beteiligt. Und manchmal muss man eben eine Durststrecke auch durchgehen. Aber es ist doch schön, wenn man im Dunkeln nicht alleine ist, ne? Und das hat auch ganz viel mit dem Blickwinkel zu tun, weil das Doofe ist natürlich, wir fühlen das nicht immer. obwohl Gott da ist. Und ich zweifle definitiv nicht an seinem Versprechen, aber wir fühlen es nicht immer. Wir müssen uns das manchmal auch bewusst machen. Und deswegen einen Blick hinlenken, hey Gott, du meinst es gut mit mir, du willst das Beste für mich und du kannst es auch. Und deswegen gehen wir die Situation zusammen durch. Das musst du dir manchmal bewusst machen. Amen.